Hallo David.
Hallo Robi.
Geht's dir gut?
Super.
Ich bin pünktlich wie die Stechuhr zur Aufnahme erschienen.
Ja, 45 quasi. Minuten, nachdem wir es gesagt hatten.
Sind wir ehrlich, du kommst immer für gewöhnlich zu spät und ich sitze schon eine Viertelstunde vorher da. Heute haben wir aber einen Gast dabei und den wollte ich natürlich persönlich betreut hier entgegenbringen.
Du wurdest schon mal ein Vorgespräch mit
Vorgespräch und damit begrüßen wir heute Sebastian von Filmstarts.
Danke für die Einladung und es ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich wollte ja unbedingt durch den Berliner Feierabendverkehr mit dem Auto fahren. Keine gute Idee.
Ihr beide kommt jetzt gerade von einer Pressevorführung, wo ich nicht war. Ihr habt beide West Side Story geguckt und wahrscheinlich seid ihr beide noch total aufgeladen gewesen und dachtet so, Mann, da tänzeln wir jetzt durch Berlin durch.
Wir könnten jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen tanzen,
like
aber
das macht ihr gleich. Das macht ihr gleich. So, ihr erzählt mir gleich, wie ihr ihn gefunden habt, weil ich hatte keine Zeit, den zu gucken. Ich habe dann lieber hier rumgesessen.
Keine Zeit oder keine Lust?
Beides, Robert. Nachdem ich ja gestern auch Tick, Tick, Boom geguckt habe für diesen Podcast.
Wie viel davon?
Na, sagen wir mal das erste Drittel. So lange habe ich durchgehalten. Und deswegen, darüber reden wir gleich. Erstmal gibt es ja bei uns immer das Trivia und das bringt bei uns immer auch der Gast mit. Deswegen, Sebastian, hast du uns was Schönes mitgebracht?
Der Druck war enorm und ich habe echt überlegt, so verdammt, was nimmst du jetzt für Trivia? Und ich habe jetzt den ersten Trivia-Fakt genommen, der mir eingefallen ist, ohne dass ich irgendwie was googeln musste. Und ich bin bei Hitchcock gelandet.
Gut.
1960 Psycho. Und ich finde es ja schon damals faszinierend, dass Hitchcock ja es geschafft hat, Kinos vorzuschreiben, wen sie wann reinzulassen haben und wer dann irgendwann nicht mehr reinkommt, damit man halt nicht gespoilert wird. Das ist aber nicht der Trivia-Effekt, weil was ich an Psycho viel lustiger finde, ist, dass es der erste amerikanische Film ist, in dem wir eine Klospülung hören.
Stimmt, das habe ich schon mal gehört.
Und ich finde es so absurd irgendwie, dass das ein Trivia-Fakt ist zu einem Filmklassiker. Und auch Hitchcock, glaube ich, hat es dann direkt gleich auch zweimal spülen lassen, weil wenn schon, denn schon.
Wenn man dann den spülen.
Wenn, dann musst du halt
wenn
richtig.
Dann flasht
ne?
das.
Die interessante Frage wäre, war das vorher so ein Zensurthema und er hat sich dagegen quasi aufgelehnt oder war das Zufall, dass er die erste...
ich kann mir vorstellen, dass es so im prüden Amerika vielleicht so alles, was in der Toilette passiert oder so, überhaupt nicht groß Thema gewesen ist und man dann halt einfach gesagt hat, so, naja gut. Und
da aber das Bad bei Hitchcock ja durchaus wichtiger Bestandteil ist, filmisch.
Ja.
Da mal eine Frage an euch. Seid ihr auch so wie ich, dass wenn sie in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen, ich mag das überhaupt nicht, mit Klopapier zur Kasse zu gehen und mit Klopapier unterm Arm nach Hause zu gehen. Ich finde das peinlich berührend, möchte ich sagen, weil alle sehen ja, dass ich auf Toilette gehe und ich möchte, dass das so ein Fakt bleibt, den soll keiner wissen.
Ich verstehe das total, was du sagst und ich habe mich auch lange Zeit, das ist wie Kondome kaufen.
Ja,
so.
Kondome
lange
kaufen
Zeit war ich so auf dem Level, verstehe ich. So vor 3-4 Jahren drehte sich das und jetzt bin ich so auch so, ach nee, dann nehme ich gleich die 16er-Packung mit. Das ist, es gibt ja diese Doppelpackung Toilettenpapier.
Kondome
manchmal.
Oder Toilettenpapier? Also,
Toiletten, die große, was auch immer, du kriegst überall gratis hinterhergeworfen. Sollen kostenlos werden, habe ich gehört.
Kondome?
Ja, unter der Ampelregierung steht es irgendwo mit draufgeschrieben. Kondome könnten kostenlos werden.
Aber die Pille bleibt weiterhin kostenpflichtig?
Ja, das ist so, David, ich glaube, wir bräuchten einen zweiten Podcast über das Leben und seine Probleme. Weißt du, ich fühle mich
da,
immer so gezwungen.
Da könnt ihr denn über Corona und Klopapier auf Vorrat kaufen auch sprechen.
Ich fühle mich immer so gezwungen, mit David über Filme und Serien zu reden. Dabei finde ich, dass wir Off-Podcasts, die viel interessanteren Themen haben.
Nee.
Doch, wirklich. Über das Leben und wie es so spielt. Und auch für dich, Sebastian, wir werden gleich ganz viel über dich erfahren. Mit dir reden, dir Fragen stellen, über Filme reden. Aber eine großen Tipp habe ich für dich.
Gib mir einen Tipp.
Und damit gehen wir rein in die Werbung. Und bedanken uns ganz kurz bei Koro, die endlich mal wieder dabei sind und uns unterstützen hier bei Zwei wie Pech und Schwafel, falls ihr Koro nicht kennt. Sebastian, schon mal gehört?
Tatsächlich noch nicht.
Ist ein riesen Online-Drogeriemarkt.
Mann, Sebastian, echt mal.
Da kann man, nur du kannst Dinge wirklich, jetzt mal ohne Witz, ich koche wahnsinnig viel zu Hause, in Top-Qualität bestellen und in Großpackungen. Das heißt, du kaufst ja gleich 5 Kilo Reis oder 2 Kilo Nudeln oder gleich große Packungen Öl. Vieles in Bio-Qualität, auch richtig schön designt. Auf jeden Fall müssen die Sachen dann nicht mehr zum Einzelhändler. Das sorgt dafür, dass es ökologisch logischer ist. Du hast eine Preistransparenz, du kannst immer sehen, was gekostet hat. Und ich glaube, im letzten Jahr fast jedes Produkt hoch und runter, ob es unsere Gäste vom Kaffee schwärmen oder ich als Veganer, so alles, was ich zum Zutaten, die haben die besten Hefeflocken, die haben richtig coole Sachen. Und jetzt, David, bin ich soweit, ich probiere mal deren Geschirr. Die haben so Olivenschalen und Olivenkochlöffel, auch so Olivenholz. Und soweit bin ich jetzt an der Stelle angekommen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, wenn Robert, der nachweislich auf Instagram verdammt viel kocht und viele schreiben, es sieht wirklich gut aus, das will ich auch mal ausprobieren. Könnt ihr das, wie schon das ganze Jahr, mit dem Code Schwafel5 machen? Da könnt ihr dann beim Einkauf nochmal 5% sparen. Leute, greift zu. Danke an Coro Drogerie einmal mehr. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück zu Sebastian.
Sebastian, wir haben ja das erste Mal, sind wir in Kontakt getreten, da hatten wir dich hier erwähnt.
Genau.
Weil wir, glaube ich, gesagt hatten, wir hatten so YouTube-Kanäle vorgestellt, die wir gerne schauen. Ah. Und ich war da schon Fan. Ich habe schon sehr, sehr gerne... Ich
war hellauf begeistert. Und vor allen Dingen das Lustige ist, mir hat es über Instagram jemand geschrieben, aber nur mit, ey du... Die bei zwei wie Pech und Schwarz, die reden über dich.
Also denkst du immer, ach du
so, und dann dachte ich jetzt so, oh Gott, oh, was reden die so, wo ist der Podcast? Wo ist der Podcast? Ich muss sie mir jetzt anhören. Nicht, dass sie sagen so, okay, schlimmster YouTuber auf Erden oder so. Aber ich war sehr geehrt, dass ihr mich, ich glaube, du hattest mich in deinen Top 3 deutschen YouTubern oder irgendwie so.
Sagen wir mal so, im Filmbereich gibt es nicht so viele deutsche... So,
schon macht das kaputt. Der hätte einfach ja sagen können, oder? Schon macht das kaputt.
Also, ja. Ja.
Danke.
Aber es gibt nicht so viele, das ist ja eigentlich auch ehrbar. Also ich gucke fast nichts Deutsches im Kinobereich, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, es gibt da wenig, was mich so richtig interessiert, weil ich gucke am liebsten so, die Amerikaner machen halt so coole Essays. Ich gucke mir jetzt auch keine amerikanischen Kritiken oder so an. Aber was ich halt hier in Deutschland oder auch weltweit eigentlich gar nicht so viel bekomme, sind so diese Theory-Videos. So. Und da sind mir deine dann irgendwie irgendwann reingespielt worden und fand halt so deine Art auch so. Die ist so entschleunigt, die ist so ruhig. Also Eve von Moviepilot zum Beispiel ist ja eher so ein bisschen, ich würde ihn fast ein bisschen vergleichen so mit mir. Alles ist so ein bisschen flatterig, die Hände fliegen in die Luft und so. Und er regt sich auch schneller mal auf. Und ich glaube, das ist so, da fällt mir das Essen nicht aus dem Mund so nebenbei, sondern ich kann beruhigt so nebenbei auch mal ein paar Cornflakes essen oder so. Und das finde ich ganz schön. Seit wann machst du das eigentlich?
YouTube mache ich jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren, 6 Jahren. Wir haben mit Robert vorhin schon im Auto irgendwie drüber gesprochen. Und ich glaube, meine ist nur so 5 Jahre etwa eigentlich jetzt.
Aber für also Filmstarts oder allein?
Ich bin schon länger bei Filmstarts tatsächlich, also jetzt schon echt 10 Jahre. Und der Kanal ist ja auch eigentlich immer noch für Filmstarts. Aber dadurch, dass YouTube ja da so doch wirklich nochmal seine ganz eigenen Regeln hat, ist das ja quasi wirklich so mein Baby geworden, aber halt immer noch unter dem Filmstarts-Namen.
Es ist so witzig, dass man dann irgendwann, bei Eve ist es ja ähnlich wie bei Moviepilot, ne? Man gilt dann plötzlich als das Gesicht von so einer Marke, die aber schon ewig existiert.
Absolut.
Filmstart gibt es seit, 20 Jahren oder weiß ich nicht, keine Ahnung.
In etwa, ja. Ja, es ist auch, ich kriege auch von unserer Social-Media-Abteilung, die dann immer irgendwie Nachrichten bekommen, die für mich sind und Leute denken auch, ich wäre auch die Redaktion und ich wäre auch der Social-Media-Kanal. Und
man ist dann immer alles.
Nein, ja, genau. Aber nee, ich bin tatsächlich nur YouTube und halt unser Podcast, aber ansonsten nicht viel mehr.
Ich hatte bei Cinema Strikes Back gesehen, die machen ja auch so Filmquizzes oder Filmgorillas machen das irgendwie. Mhm. Und da liest man dann immer darunter, wen sie sich als nächstes wünschen, die Zuschauer. Dein Name fiel da häufiger, aber gesehen habe ich dich, glaube ich, noch bei keinem dieser Auswärtstermine.
Schande, ja. Also wenn ihr da draußen zuhört, dann ich bin bereit.
Also okay. Ich war mir
also
nicht
sicher. Ich habe noch keine, also bei den Leuten von Cinema Strikes Back, das glaube ich, kann ich jetzt sagen, bin ich zumindest am Adventskalender mit dabei. Jetzt.
Ah, okay.
Ich auch.
Ja, ihr beide, oh Mann, ich habe dieses Jahr abgesagt, weil ich zu viel zu tun hatte. Ich war letztes Jahr dabei.
Sage mal.
Ja, ich weiß.
Ein paar Dinge muss man sich doch Zeit nehmen im Leben.
Ja, nee, habe ich dieses Jahr.
Nee, also
nicht.
Da war ich ganz happy, als die Anfrage auch kam. Und da wird es bestimmt auch irgendwann mal um Donuts gehen oder so, keine Ahnung.
Geht sie nicht irgendwann mal auf die Nerven?
Was Film? Denn? Film? Nee, tatsächlich nicht. Es fragen mich so viele Leute.
Nee, das fragt nur Robert. Das ist halt wirklich.
Nein. Ich krieg das auch häufiger so nach dem Motto.
Doch,
so,
Leute ja, fragen.
Du guckst ja viele Filme und gerade jetzt, weil.
Kann man es noch genießen?
Ja, genau, richtig. Ja. Weil ich ja zum Beispiel so diese ganzen Marvel-Serien, die zerpflücke ich ja förmlich für die Videos, um halt irgendwie alle Anspielungen, Easter Eggs und Theorien und irgendwie sowas aufzustellen. Aber ich hab's schon immer gemocht, also das kann man mir auch irgendwie nicht kaputt machen. Also
magst du denn lieber Filme oder magst du lieber Serien?
Das ist so die Gretchenfrage, ne? Also ich glaube, mittlerweile bin ich wieder an dem Punkt angekommen, wo ich mehr Filme gucke.
Okay, weil im letzten Q&A hast du gesagt,
oh, jetzt
du würdest Filme aus deinem Leben streichen, wenn du dich entscheiden müsstest, was du
Ach so, nur ja, gut, guckst. Ja, aber du hast,
das war jetzt so die Frage, die ob du noch zu dir stehst, aber du hast gesagt, jetzt würdest du mittlerweile wieder genau sagen.
Ja, ja. Nein, weil ich auch angefangen habe, wieder mehr zu lesen. Ja. Und dadurch ist mein Serienvolumen ein bisschen zurückgegangen, weil ich mir sage, ich lese abends lieber noch eine Stunde und lasse dafür eine Folge aufhören.
Ich wollte sagen, das geht doch dann irgendwann gar nicht mehr.
Ja, ja, genau. Man muss irgendwie gutes Zeitmanagement
haben. Hast du Ted Lasso schon gesehen?
Ich habe kein Apple TV Plus.
Warum das denn nicht?
Das ist wirklich gut.
Ja, ja, ich weiß. Wer schwärmt nicht von Ted Lasso?
Ja, ja, ich wurde auch gegängelt. Monate wurde ich gegängelt. Was ich so spannend daran finde, und deswegen gucke ich es auch so gerne, du hast ja ein unglaubliches Wissen, wenn es darum geht, so diese Sachen auseinanderzunehmen und mir dann zu erzählen, wer waren die Eternals. Und immer spannend finde ich, wenn dann so eine Traileranalyse, ich gucke deine Traileranalysen auch zu, wie heißt der? No Way Home. Ja. Und dann, ja, das hier sieht aus wie in Ausgabe 829, da gibt's auf Seite 12
Ja, aber das
unten,
weißt du doch nicht.
Ja, aber das will ich gerade fragen.
Okay.
Ist das eine Sache, die du googelst oder bei, also was ich schon merke, ist, du bist viel bei Reddit und guckst so die Memes und so die generellen Theories, aber ist das auch Sachen, wo du generell einfach sehr so mit über die Zeiten Fachwissen angesammelt hast oder wo du nerdig genug drin bist?
Also es ist so eine Mischung aus beiden.
Ja.
Also mittlerweile bin ich gerade so, was Marvel angeht und so, wirklich ziemlich firm, dass ich auch vieles gar nicht mehr so krass nachrecherchieren muss, außer wenn ich jetzt sage, ah, okay, wo war das jetzt genau, welches Jahr oder irgendwie sowas. Aber viel ist nach wie vor auch immer noch anrecherchiert.
Aber also, mit welchem Superhelden würdest du dann einen Tag verbringen wollen? Das wird mir jetzt mal interessieren.
Mit Spider-Man. Robert Hofmann.
David, warum darfst du Fragen stellen und ich darf da
mit
nicht
Robert
reinfallen
Hofmann.
Und du fällst mir sofort wieder rein?
Ich wusste nicht, dass Robert Hofmann ein Superheld ist.
Für mich ist er ein Superheld.
David kann einfach in die Zukunft schauen.
Also, okay. Nee, ich bin tatsächlich ein großer Spidey-Fan. Also schon von Jugend auf an gewesen. Ich habe damals diese Collectors Editions von den ganzen alten Comics noch zu Hause gehabt und drauf und runter gelesen.
Also, das hatten wir schon mal als Thema. Da hat David mal gefragt, warum Spider-Man denn so beliebt ist. Und ich meinte, ja, das ist halt ein Junge. Und der begegnet dir als Kind so früh. Ich habe mein Schwager ist gerade erst mal 10 Jahre alt, aber ich kenne ihn seitdem der 2 ist ungefähr. Mhm. Und Spider-Man ist auch einer der allerersten Merch-Artikel, der überhaupt auf Kinder so, wie viele mit diesen Shirts rumrennen, wo du so mit Pailletten, die so in beide Richtungen wischen kannst, hast du ein schwarzes Kostüm, rotes Kostüm und so, dass es ultra ist, so McDonalds der Superhelden, habe ich das Gefühl.
Naja, weil er halt ist halt wirklich ein Teenager in den Comics, der halt auch, abgesehen davon, dass er natürlich ein Superheld ist, hat er halt Teenager-Probleme. So, er weiß nicht, wie er das Mädel ansprechen soll und weiß nicht, wie er mit seinem Leben so klarkommen soll. Und das ist, glaube ich, immer was, da kann man am ehesten dann auch irgendwie noch was für sich mit rausnehmen.
Ja.
Als wenn du jetzt halt Batman liest, der halt ein Multimilliardär ist, der irgendwie sagt, okay, ich ziehe mir jetzt ein Cape an und eine Maske auf und bin jetzt Superheld.
Aber es ist auch faszinierend, glaube ich, wie Spider-Man zu Spider-Man wird. Die Geschichte ist einfach so greifbar. Weißt du, Superman wird auf die Erde geschossen von irgendwo und denkst, okay, das kann ich nicht relaten, aber auf einem Schulausflug so von der Spinne gebissen zu werden, das ist eine sehr nahbare Geschichte. Ja, finde ich.
Klar, voll. Total nahbar.
Ja, nur weil
klar.
du in deiner isolierten Wohnung wohnst, wo nichts existiert.
Ich war früher auch auf Schulausflügen. Weißt du, wie oft ich von der Spinne gebissen wurde? Nie so.
Nee, aber du kannst, ein Schulausflug ist nahbar.
Ja.
Und dass dann irgendwas passiert, dass du das, also ich finde, fand dieses Unglück als Kind immer schon verständlich und gleichzeitig dieses coole Aussehen, also weißt du, fliegen und starke Kräfte und so, das ist alles so dieser Superlativ. Mhm. Aber so Spinnensachen zu schießen können und früh so zu spinnen, irgendwas wie ist hier, irgendwas vibriert, irgendwas ist komisch.
Ich muss sagen,
das menschelt.
Bei mir ist es ganz anders gewesen. So, ich habe Amazing Spider-Man sehr gerne gesehen, Anfang der 90er, wobei Turtles mir immer noch lieber war, aber wenn es um Superhelden ging, dann war entweder X-Men, das war mein Ding, weil ich halt total geliebt habe, dass da jeder irgendwas Krasses konnte. Mhm. Ich habe diese eine Serie geguckt, wo Iceman, was war noch? Ich glaube, irgendeine Feuerfrau oder so. Es war so Fantastic Three oder irgendwie sowas.
Genau, hieß diese Zeichentrickserie, wo Iceman immer auf seiner Eiswelle
ja, geht. Ja, 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 genau.
Das fand ich super.
Genau, und dann habe ich Batman. Ich bin groß geworden mit der alten Adam West-Reihe und wir haben uns auf dem Schulhof tatsächlich noch die Jacke umgebunden, andersrum. Und einer durfte Batman sein, der andere Robin. Der wollte meistens nie Robin sein.
Hauswand hochklettern.
Ja, das haben wir nicht geschafft. Aber wir haben natürlich solche Sachen auch. Wir haben uns einen eigenen Battle-Ring und so gebaut und so. Das war so mein Ding. Deswegen, also ich wollte eher sowas sein. Ich habe mit Spider-Man nicht gar so viel anfangen können. Aber was mich interessieren würde, ist, gerade weil wir hier schimpfen super viel über Marvel, ich eigentlich sogar noch mehr als Robert, kannst du dich da noch drauf freuen? Also jetzt, weil gerade, ich glaube, du hast zum Beispiel Hawkeye noch gar nicht angefangen.
Doch, jetzt, ich habe die beiden Folgen gesehen gestern.
Weil ich habe mir die beiden Folgen angeguckt und dachte dann schon so bei der ersten so, oh, okay, bei der zweiten dann schon, was ist denn das schon wieder? Und wenn ich dann so gucke aufs Release-Schedule, was noch zu kommen soll, denke ich so, wer soll das alles noch mögen oder gucken? Und
ja, also ich finde auch so nach Endgame hätte man es auch wirklich alles ein bisschen entschleunigen können und weniger machen. Aber Disney geht halt full on und sagt, okay, wir machen jetzt halt noch mehr und Serien und Filme und sowas alles. Also es gibt Titel, auf die freue ich mich mehr. Es gibt Titel, wo ich sage so...
Zum Beispiel?
Doctor Strange 2.
Aha.
Und jetzt Spidey, also No Way Home.
Ja.
Ich hoffe, dass dieser Film all das wird, was wir Fans uns davon erhoffen und bin echt wahnsinnig gespannt.
Du willst beide Spider-Mans dann noch neben ihm sehen, ne?
Ja, natürlich, aber das ist halt auch so dieses Skurrile, so wie jetzt wirklich durch dieses ganze Theoriezeug und so, so ein bisschen wie bei Star Wars, so Fans bauen sich so Erwartungen und Theorien auf und wenn es dann am Ende nicht kommt, dann wird es wahrscheinlich irgendwie kritisch und dann schimpfen alle irgendwie rum. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Aber es gibt auch so, gerade bei den Serien, so Miss Marvel, She-Hulk, da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich, was soll ich davon erwarten und so. Ich gucke es mir an, einfach weil es irgendwie, es gehört mittlerweile für mich einfach dazu. Weil ich Marvel, also ich habe Marvel angefangen so richtig zu gucken, damals mit dem ersten Thor-Film. Also da, ich hatte die Iron Man-Filme gar nicht gesehen und auch nicht diesen, ich habe wirklich mit Thor angefangen, weil da wurde das erste Mal so, oh okay, jetzt Marvel so im Kino und so, das ist jetzt offensichtlich eine große Sache. Und danach ging das bei mir halt so los.
Aber es ist witzig, bei mir auch so gewesen. ich habe Iron Man vorher gesehen, aber anders als der Rest des Planeten dachte ich so, also eher nicht so meins gewesen.
Danke, ja.
Und dann mit Thor, wo ich vorher auch diese Bilder gesehen hatte und dachte so, Power Rangers, gar nicht meins. Aber dann war das richtig gut. Ich mochte den ersten Thor total gern. Ich bin sogar, ich finde den zweiten auch nicht so übel. Aber
ich finde den zweiten super.
Ich mag den zweiten auch. Also ich verstehe auch immer nicht, was Leute so viel Hass für diesen zweiten Teil haben, weil ich finde den auch immer noch wahnsinnig unterhaltsam.
Und da war plötzlich dieses Ding, wo Marvel für mich so diese Schnittstelle gefunden hatte zwischen, es ist noch Comic, aber es ist auch geerdet genug, um als Blockbuster zu funktionieren. Und ich finde, nach dieser Schnittstelle suchen sie seit Jahren gefühlt und finden ihn nicht mehr so ganz.
Ich finde, bis Endgame fühlt sich das eigentlich schon sehr durchdacht und auch mit einem kreativen, wie ein kreativer Leitfaden an. Auch wenn ich jetzt mit Figuren wie einem Ant-Man nichts anfangen konnte, mochte ich aber zum Beispiel einen Solo-Film zu Stephen Strange so sehr, dass ich verstehe, warum man sich auf den zweiten Teil freut. Man merkt jetzt aber, dass dieser wirtschaftliche Druck nach der Übernahme von 20th Century Fox und 70 Milliarden Dollar einfach so stark ist. Das merkst du ja auch bei Star Wars zum Glück nicht in dem Maße, wie sie es jetzt bei Marvel machen. Aber dieser wirtschaftliche Druck muss so enorm sein, dass da produziert und nicht mehr aussortiert wird. Ich finde auch bei Hawkeye jetzt, mir ging es auch im Gegensatz zu David, also ich mochte das erste Drittel der ersten Folge.
Dieses so, Musical ist doch super,
er
oder?
Kommt raus, das Kind fragt ihn noch so, warum singen die? Also ich verstehe es auch nicht. So, da war die Selbstironie super. Und dann ging sowohl die Qualität der Handlung, diese Idee, als auch das Production Value massiv in den Keller. Also wie die Kämpfe teilweise aussehen, finde ich, es gibt eine Sequenz, die ist richtig schrottig. Mitten in diesem ganzen dunkle Schwarzmarkt-Auktion wird das Robert das Ronin-Schild klaut. Ich dachte, ey, da shaken sie so ein bisschen die Kamera. Irgendwo haben sie so diese Lampe auf Flacker gestellt, ein bisschen Rauch. Das sieht richtig cheesy aus. Also das ist ganz komisch. Mal gucken, ich dachte auch, ich habe nicht jetzt vorher im Vorfeld recherchiert, das wäre irgendwie so eine zehnteilige Sache, aber es muss 6 Folgen, ne?
Es sind auch wieder nur 6 und wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht, was Disney angeht. Und
also es fängt sich langsam von der Qualität an, nicht von den Netflix-Marvel-Serien zu unterscheiden. Also finde, es nähert sich an. Es nähert sich erschreckend an. Ich hatte so ein bisschen geguckt und da werden wir mal schauen, ob die sich damit ein bisschen Ruck geben, weil ich weiß jetzt nicht, wie du Eternals fandst, das habe ich mir nicht angeguckt, aber den fanden wir beide unterirdisch.
Auch nicht gut, ne?
Ich fand den super.
Ja. Du fandst ihn, ach, du bist, glaube ich, warst du nicht einer der wenigen,
die gut bist? Du bist der Gekaufte. Wie oft haben sie dir geschrieben, dass du gekauft bist?
Was ich tatsächlich in meinen Kommentaren unter meiner Kritik zu Eternals hatte, also Robert sagt, der ist scheiße. Also David sagt, der ist voll langweilig. Yeah. Dann habe ich doch nicht.
Und da hast du nicht überlegt, nochmal das Video offline zu nehmen und neu zu
machen? Ja, doch, ja, stimmt. Also ich will hier jetzt sagen, Eternals, furchtbare Kacke. Nein, ich mag den tatsächlich wirklich sehr.
Ich glaube, das hat jeder von uns, solche Kommentare.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es so ein bisschen daran liegt, weil Eternals ist ja auch so ein Thema, was bei mir auf YouTube, ich weiß nicht, warum es so durch die Decke gegangen ist. Ich habe damals eine Trailer-Analyse zum ersten Trailer gemacht. Ich so, okay, gut, ihr wollt das, also mache ich noch mehr.
Da macht es natürlich Sinn, so viele neue Figuren, ne? Ich wusste dann auch mit all denen nichts anzufangen.
Und dann habe ich halt die ganzen Verbindungen zu Thanos und was nicht alles damit drin ist. Und ich frage mich halt immer so ein bisschen, ob ich mich dadurch nochmal anders selbst auf diesen Film gehypt habe oder nicht. Aber ich habe ihn tatsächlich auch noch ein zweites Mal mit Freunden dann im Kino geguckt, weil ich habe ihn zuerst ja nur in der Pressevorführung gesehen. Und Marvel-Filme gucke ich eigentlich tatsächlich gerne lieber nochmal wirklich so mit Marvel-Publikum. Und da war es irgendwie einfach auch echt nochmal so ein ganz anderes Erlebnis.
Wir kommen mal weg von Marvel jetzt. Klar, ich würde mal ganz gerne jetzt ein paar Fragen dir stellen noch, weil wir es wollen wir jetzt künftig generell mit Gästen machen. Einfach mal, um von deinem allgemeinen filmischen Wissen einfach so einen Schnitt zu bekommen. Aber jetzt nicht so Filmquiz-Sachen, sondern einfach mal sowas wie Lieblingsfilm mit Tom Cruise.
Vanilla Sky.
Das ist eine gute Wahl. Den liebe ich auch total.
Ich liebe den. Also es ist auch, wenn mich Leute fragen, so Sebastian, was ist dein Lieblingsfilm? Ich zögere zwar immer ein bisschen, aber eigentlich ist es Vanilla Sky.
König der
Löwe.
Vanilla Sky ist richtig toll. Ich liebte schon den Trailer, den es damals gab. Hast du Abre los Ojos? Oder wie?
Ich habe das Original, diesen spanischen Film habe ich auch gesehen. Aber das ist tatsächlich so ein Film, wo ich sage, da mag ich das Remake lieber.
Ja, ich habe mich ganz doll verliebt damals in Penelope Cruz.
Ich auch.
Wer wahrscheinlich nicht.
Tom Cruise auch.
Ja, genau.
Du hast dich in Tom Cruise verliebt?
Nee, Tom Cruise und Penelope Cruz.
Ach so, ja, stimmt. Bei dem Dreh hatten die sich kennengelernt.
Ja, ja.
Ne?
Ja, und dann verheiratet ohne und die gleichen Nachnamen, die aber anders geschrieben werden. Das war ja mal irre. Der eine hat ja nicht den Nachnamen vom anderen.
Ja, ja.
Die heißen nur gleich, die klingen gleich. So, jetzt habe ich eine Frage.
Oha.
Welcher ist denn der Film, der dir als erstes einfällt, wo man eigentlich nicht zugibt, dass man den nicht gesehen hat? So im Kontext der Filmgeschichte gibt es ja so diese peinlichen Lücken.
Achso, du meinst einen Film, den...
Ja, ich hatte zum Beispiel Citizen Kane immer noch nicht gesehen. Also, sowas, wo du sagst, ja, muss ich jetzt halt mal zugeben.
Der König der Löwen.
Nee, König der Löwen habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe Hamilton halt nicht gesehen. Zählt das?
Das ist doch nichts Großes, oder?
Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist überall groß.
Du hast die ganze Filmgeschichte
gewesen.
Hoch runter geguckt. Alle Kubricks und Pate.
Ich habe ziemlich viele Kubricks und Pate. Also
12 Geschworenen
hast alles gesehen. Also ich bin tatsächlich, weil ich halt als Filme gucke und Kino gucke, also mir fällt es gerade schwer, irgendwie einen Klassiker zu finden, wo ich sage, okay, der ist... schändlich. Weil ich finde es auch immer, ehrlich gesagt, nicht so schändlich, wenn man das halt nicht gesehen hat. Also wenn du es hättest, nicht gesehen. Ja, ja, ich weiß aber, was du meinst.
Bei mir ist zum Beispiel Lawrence von Arabien. Will ich mir immer schon irgendwann mal reinziehen, aber soll halt 4 Stunden gehen. Und ich denke mir immer, oh, die habe ich jetzt gerade halt einfach
ich
nicht.
Fand, Lawrence von Arabien ist auch irgendwie so ein Klassiker, wo ich den nicht leicht überbewertet
bin. Ja, es bei mir, es geht bei mir bei ganz vielen
Original
Ben
Hur auch nicht gesehen.
Den habe ich auch nicht gesehen. Nee,
aha, ja, man muss also mal direkt nachfragen.
Ja, ja, vielleicht. Du musst mir einfach ein paar Filme vorgeben, dann kann ich dir sagen.
Ich habe eine Frage nach einem Film oder so einem Guilty Pleasure. Also ein Film, der eigentlich scheiße ist, aber den du richtig feierst. Bei mir ist es sowas so wie Rambo 3 zum Beispiel. Bester Film aller Zeiten.
Rambo 3, sorry. Ich finde, das darf nicht als Guilty Pleasure zählen. Das ist vielleicht den Super Mario Brothers Film.
Was? Oh, krass. Der Superman, kennst du den Super Mario?
Mit Bob Hoskins und es kommt heraus, dass Mario mit Nachnamen Mario heißt und sie heißen Mario und Luigi Mario.
Ja, ja.
Ich mag den. Ich habe den vor kurzem mal gesehen, weil ich glaube, der ist jetzt irgendwie wieder auf Netflix oder irgendwo. Ich kann damit immer noch wahnsinnig meinen Spaß haben. Yeah. Und ich weiß, alle Mario-Fans da draußen werden mich jetzt für diese Aussage hassen, aber wenn man diesen Film nicht nach den Kriterien bewertet, so, das ist aber alles nicht so, wie wir das aus Mario Brothers kennen, ist der halt irgendwie herrlich trashig.
Ey, aber da gehe ich voll mit. Also ich bin mir immer nicht sicher, werden das die Leute über die heutigen Spieleverfilmungen auch noch sagen. Also wird man in 10 Jahren zurückblicken und sagen, ach Mann, Mila Jovovich in, was weiß ich, Monster Hunter oder halt in allen Resident Evil Filmen oder jetzt der neue auch. Ach, das war gar nicht so schlecht. Weil wenn ich zurückblicke, der Street Fighter Film, Den kann man, da kann man, gerade auf Englisch, es gibt so eine Ansprache von Jean-Claude Van Damme, das ist wirklich schrecklich. So, aber auch Mortal Kombat habe ich geliebt, Double Dragon habe ich voll gemocht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Verklärtheit ist oder so, oder ob die einfach so schön müllig sind. Und die heutigen, sowas wie dieser Welcome to Raccoon City, den wir letzte Woche, der nimmt sich ja so krass ernst dabei. Dieser Camp-Faktor von Mario Brothers, ich glaube, Dennis Hopper, da gibt es doch die legendäre Stories, dass der nur zugeguckt zum Set gekommen sein soll. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, wie er das irgendwie hinbekommen hat. Aber ja, da bin ich damals als Junge ins Kino gegangen. Und fand ihn ganz furchtbar. Ich fand ihn ganz schrecklich. Okay. Ja. Aber ich glaube, auch in der Retrospektive ist der gewachsen, so ein bisschen.
Ich wollte wissen, versteht deine Familie eigentlich, was du da machst beruflich?
Nein. Also meine Mutter mehr als mein Vater. Ich glaube, meinem Vater könnte ich das jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin, von neuem erklären, was ich da mache. Und er würde mich eine Stunde später fragen, was machst du
und
da eigentlich?
Dann verdienst du damit Geld? Kommt das dann
ja,
auch
das,
irgendwann?
Das kriegen sie schon mit, dass ich damit halt irgendwie Geld verdiene. So. Aber ja, nee, bei meinem Papa ist es tatsächlich irgendwie, weil meine Mutter guckt das ja dann auch irgendwie so, zumindest so weil, oh, das hat mein Sohn gemacht. Und so, aber mein Vater ist halt auch so komplett, was Technik angeht, so, was ist das so?
Aber frustriert dich das? Ich kenne es bei mir in der Familie. Ich finde es manchmal frustrierend, dass ich einen ganzen Familienstrang habe, die, ich könnte sonst was sagen, Raketenwissenschaftler.
Ja, es ist halt auch so ein bisschen schwierig, frustrierend. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber wenn deine beiden Brüder jetzt mal in Anführungszeichen normale Jobs machen.
Hast du auch zwei Brüder?
Ich habe zwei Brüder,
ja. Die sind uns ja hier super ähnlich.
Ja, siehst
David
du mal.
Will mich ersetzen, das ist ein Casting in Wirklichkeit. Ich sehe das.
Was machst du nächste Woche Dienstag, Sebastian?
Mit mir einen Podcast aufnehmen.
Ja, also das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, aber es ist halt Familie, das ist okay.
Bei mir ist es so, meine Oma versteht mich dann auch immer noch falsch. Ich sage dann mal, sie fährt, oh, du fährst jetzt nach Hause, du musst noch arbeiten. Ich so, ja, ich schneide noch ein Video. Ah, du schreibst noch, weil ich habe früher ja auch 10 Jahre geschrieben und sie hat nie begriffen, dass ich jetzt mittlerweile was ganz anderes mache und ich lasse es sein. Also ich lasse sie in dem Glauben, dass ich halt ein Video schreibe und dann ist das so.
Ja, man steht auch immer, man versucht es ja ein paar Mal irgendwie einmal so grundsätzlich zu erklären, wie funktioniert das? Dann fragen sie auch mit diesen, wie verdient man damit Geld?
Ja, genau.
Du erklärst einmal, wie das so mit der Werbung funktioniert und am dritten Mal nachfragen, sagst du dir, dafür zahlen Leute.
Ja, genau.
Fertig ist.
Eine Filmszene, die dir jedes Mal Gänsehaut beschert. Oder kriegst du einfach nie Gänsehaut?
Doch. Ich bin ja so total...
Du musst Gänsehaut kriegen, wenn Thor bei Infinity War mit seiner super aufgeladenen Axt aufkreuzt.
Das ist ein cooler Moment, aber das ist nicht so ein Gänsehaut-Moment.
Wenn das Tor aufgeht in Endgame?
So einer dieser Gänsehaut-Momente, vielleicht ein bisschen jüngeres Beispiel, ist dieser Wutausbruch von Toni Collette in Hereditary, während sie da an diesem Essenstisch sitzen und der Sohn, der ja gerade Schlimmes getan hat mit der Schwester da. Ich weiß nicht, wie viel man hier jetzt spoilern darf oder so. Und ich liebe ja Hereditary. Und das ist so die eine Szene, wo das ist ja nichts Gruseliges oder so. Aber yeah. Toni Collette, wie sie da einfach dann irgendwann ausrastet, ist immer so Hilfe.
Okay, bei mir geht es tatsächlich kurz vorher, ich habe ihn auch neulich erst wieder gesehen, weil ich ihn meiner Freundin zeigen wollte, die ihn noch nicht kannte, die ihn auch so, die fand ihn gut. Und dann, ich war kurz davor auch wieder zu sagen, ich muss mich trennen. Weil ich nicht verstanden habe.
Ganz kurz, du warst kurz davor, mal wieder zu sagen, hast du das gerade gesagt?
Naja, weil wir sind ja neulich aus Venom alle raus und da meinte sie, ach, war der lustig.
Stimmt, das habe ich sogar mitgekriegt. Da stand ich irgendwie noch so, ja, da haben wir alle ein bisschen schockiert geguckt.
Sagt sie dann auch so zu uns, jetzt habt euch doch mal nicht so. Ist halt so ein bisschen sich so, Alter, wir haben uns nicht so.
Ja.
Das war Müll.
Ja. Ja, naja, egal. Aber jedenfalls, mir geht's dann wirklich in der Szene, wo er diese schlimme Sache tut. Und da sitze ich jedes Mal, genau wie er, also es ist ja so brillant inszeniert, dann auch sitze ich dann da und bin wirklich so, dachte so, ja, aber ich könnte mich jetzt auch nicht umdrehen, das wäre einfach zu krass.
Was ist denn der erste Film, an den du dich erinnerst?
Ich glaube, das Dschungelbuch.
Ah.
Das ist, glaube ich, so sehr klassisch halt irgendwie so. Ich glaube, das war auch so einer der ersten Filme, den ich im Kino gesehen habe.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
38.
Okay, alles klar.
Kein Film hat jemals mehr Tickets in Deutschland verkauft, ne?
Krass.
Was? Durch die Reruns sind alles über 30 Millionen Tickets, wenn ich mich richtig erinnere.
Und damit haben wir einen Bonus-Trivia-Fact in diesem Podcast gebracht.
Genau. Okay, geil. Jetzt kann die Folge dann richtig losgehen. Eine Comic-Verfilmung, die es noch nicht gibt oder eine, die es zwar schon gibt, aber wo du sagst, so, die muss nochmal neu gemacht werden.
Spawn.
Ach, guck, das wäre nämlich meine Wahl. Ich habe nämlich auch gedacht, das wäre so mein Beispiel, um...
Wird das Spawn wie Sporen oder wie Wiederbeleben, also erscheinen?
Wie Sporen.
Sporen.
Spawn.
Weil Spawn, nicht Sporen.
Ach nee, Sporen, ja. Spawn.
Wie, okay, gut.
Weil da gab es ja auch mal irgendwie Gerüchte, dass das irgendwie mit Leonardo DiCaprio was? Irgendwie gemacht werden soll. Ja, das waren so ganz...
Nee, Jeremy Renner war das letzte Gerücht.
Ach so, okay, krass, ja. Also... Da, weil die Comics finde ich halt fantastisch.
Ja, die habe ich auch geliebt.
Echt sehr, sehr cool. Und ich weiß gar nicht, ist es 90er Jahre, dieser Film, der es gibt ja eine Verfilmung, die mit
ich glaube, der war 97 oder so.
Der mit sehr, sehr gruseligen Effekten daherkommt und sie Spawn nochmal so richtig machen würden, das wäre, glaube ich, echt
ziemlich
cool.
Na, ich glaube, der
Worum geht's in Spawn? Ich bin so ein bisschen draußen. Was passiert da?
Erklär mal du.
Es ist eigentlich so ein bisschen wie The Crow. Also eine Person, landet in der Hölle und aber um Rache üben zu können, wird er quasi zu so einer Art Anti-Held, der eigentlich für den Teufel arbeitet. Da gibt es noch so einen komischen kleinen Clown oder irgendwie so ein Monster.
Ein Violator.
Genau.
Und Malebolgia heißt der Teufel in der Story. Und er ist so ein Superkiller, also der beste Killer von in dem Film von Martin Sheen gespielt. Der für den er arbeitet und wird zurückgebracht, aber hat so eine spezielle Rüstung. Und das ist das Spawn-Kostüm. Und da der unter anderem der rote Umhang, den er trägt, der ist quasi lebendig.
Ja. Und, ein bisschen wie bei Doctor Strange, nur ein bisschen cooler. Auch.
Genau, ja. Es ist ein bisschen, also es ist wie The Crow, noch düsterer und ohne so ein bisschen diesen MTV-Look. Und,
ja, genau.
Aber ganz miese Effekte. Ich glaube, hat die Karriere von J. Michael White begründet, den man ja immer mal wieder durch die Gegend hüpfen sieht, jetzt gerade aktuell. Auf Amazon hatte ich die Tage angefangen, Black Friday mit Bruce Campbell, spielt einen Supermarktinhaber. Spielt einen Supermarktinhaber, also um gerade auch so auf Army of Darkness zurückzugehen. Und dann sind dann so ein paar Leute wie der Typ aus Final Destination, ich glaube Damon Saba heißt der, und J. Michael White spielen die Mitarbeiter, was auch total irre ist. Und dann bricht ein Zombie-Virus aus und die Leute, die da reinkommen zum Black Friday, es ist natürlich super clevere Konsumkritik. Haha. Ich habe ihn noch nicht zu Ende geguckt, aber es sah ganz drollig aus.
Also besser als die Bushido-Doku?
Da kommen wir später zu.
Das ist der letzte richtige Mistfilm, den du gesehen hast, Sebastian.
Ihr habt schon einen Podcast drüber gemacht.
Also Resident Evil?
Resident Evil, okay. Welcome to Raccoon City.
Stimmt, ich habe dein Ding gesehen.
Meine Güte, also das war ja wirklich... Also danach habe ich mich wirklich nach Mila Jovovich zurückgesehnt.
Ich hatte deine Kritik geguckt. Kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was du so richtig mies fandest?
Alles. Also vor allem, was ich wirklich schlimm fand, dass diese Charaktere halt so absolut keinen Tiefgang haben. Gut, was man jetzt auch nicht erwartet. Aber diese Charaktere kommen rein, stellen sich mit vollem Namen vor, machen eine Pose für die Kamera und... Das ist dann fertig so. Es ist, als würdet ihr überall so, hallo, ich bin Robert Hofmann.
So mache ich das aber eigentlich auch.
Ja, okay, vielleicht sollten wir das alle häufiger machen. Und dann so dieser ganze Fanservice irgendwie, der halt einfach absolut
ins Nichts läuft. Platt auch
so ins Nichts läuft und auch die Action. Also das sah aus wie so ein trashiger Direct-to-DVD-Film, aber nichts, was ich mir im Kino angucken
Da war auch ehrlich gesagt auffällig, dass da jetzt auf so negative Kritiken nicht wirklich Widerspruch kam.
Na, wobei, ich hatte
Also ich hatte das jetzt nicht.
Ich hatte vor allem viele, ganz kurz, die meinten...
Eine Kleinigkeit, ich will David noch korrigieren von letzter Folge. Das Original-Franchise, die 6 Filme, haben nicht 1,8 Milliarden Dollar eingespielt, sondern 1,2. Nur kleine Anmerkung.
Ich glaube, ja, das hattest du sogar in der Folge sogar nochmal gesagt.
Ja? Okay,
Entschuldige. Mir hatten viele geschrieben, dass das ja auch so in den Spielen sei, dass die Filme eine dumme Handlung haben und dass gerade Leon S. Kennedy, der ja wirklich als Supertrottel in diesem Film dargestellt wird, wohl im zweiten Spiel auch schon so ist. Und ich habe das zweite gespielt und ich habe auch das erste gespielt. Und ich, also klar, für eine Spielehandlung ist ziemlich dünn, aber mehr erwarte ich da auch gar nicht. Aber du gehst in ein neues Medium und ich finde, da hast du dich einfach an die Regeln zu halten. Und die Regeln sind, mach mal was nicht scheiße ist, so würde ich mal einfach sagen. Hast du einen unbekannten Film, muss nicht von diesem Jahr sein, sondern von jedem Jahr, wo du sagst, so, da kennen ganz viele, wissen aber nicht, was es ist, den du aber unbedingt mal empfehlen wollen würdest.
Über Vanilla Sky haben wir jetzt schon gesprochen, deswegen. Was ich tatsächlich im Bereich von so Kriegsfilmen, Antikriegsfilmen, einen sehr, sehr unterschätzten Film Exo? Finde, ist, nee, tatsächlich nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich wirklich, glaube ich, 70er Jahre oder so.
Kann man sehen?
Johnny Got His Gun.
Oh, den kenne ich gar nicht.
Der Autor, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, auch relativ bekannt eigentlich. Der hat auch nur diesen Film gemacht. Aha. Und danach hat er sich davon auch wieder verabschiedet. Es geht um einen Soldaten, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg, der...
Golden Trumbo. Klar, der auf der Blacklist stand mit dieser ganzen Kommunismus.
Und der heißt, heißt er auf Deutsch Johnny Got His Gun? Oder?
Johnny zieht in den Krieg.
Und es geht halt wirklich, er kommt halt als schwerst verwundet. Er hat wirklich beide Arme, beide Beine verloren, kann mit der Außenwelt gar nicht mehr kommunizieren, wird aber von den Ärzten in diesem Krankenhaus am Leben gehalten. Und er kriegt halt alles mit. Und du als Zuschauer kriegst halt seine Gedanken zu hören. Und irgendwann driftet er halt auch wirklich so in Rückblenden ab, so wie er losgegangen ist, noch ganz übermütig, so jetzt in den Krieg. So. Und das ist so ein sehr, sehr in Anführungszeichen schöner Film, einfach weil er dir halt wirklich so der perfekte Anti-Kriegsfilm. Ja, so, weil alle anderen Kriegsfilme haben halt trotzdem auch immer noch irgendwo so ein bisschen diesen Bombast. So. Ich mag auch Hacksaw Ridge, finde ich fantastischer Film. Und ich mag auch Apocalypse Now und Full Metal Jacket und so. Aber,
ja, die Frage war ja auch nach einem kleinen Film,
ist so einer, wo ich mir denke, ja, den sollten ruhig mal öfter Leute einfach mal schauen.
Und weil du das mit dem Autoren gesagt hattest, ein Regisseur, Dalton Trumbo, da gab es ja 2015 das Biopic mit Bryan Cranston.
Ja, genau, richtig.
Weil
der
war in den 40er Jahren Top-Hollywood-Drehbuchautor und dann ist er mit einer Riege von Kollegen in dieses Raster gefallen, unamerikanisch zu sein. Weil der eben keine vollkapitalistischen, patriotistischen Ansichten hatte, sondern eher auch für Teilen und Gleichheit eingestanden ist und kam dann auf die Blacklist und hat er dann unter Pseudonym veröffentlicht und für Dritte geschrieben. War dann später, glaube ich, erst Academy oder Writers Guild Award Preisträger. Ja. Aber sehr spannende Geschichte hinter dem, um gerade nochmal diese Verbindung zu bringen. Auch schon der 2015, der Film, der fühlt sich für mich nicht an wie 6 Jahre alt.
Letzte Frage. Worauf freust du dich nächstes Jahr am meisten? Serie oder Film? Abgesehen von Doctor Strange.
Gott, nächstes Jahr. Ich habe mich noch gar nicht so richtig beschäftigt damit, was nächstes Jahr alles so kommt. So, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, ob sie wieder verschieben werden. Das ist vielleicht auch, wenn Avatar 2 nächstes Jahr kommt. Ich bin einfach nur gespannt darauf. Wir haben jetzt so lange auf diesen Film gewartet. Ich glaube, wir sind ja fast 10 Jahre, 20 Jahre.
Ja, ich glaube 10 Jahre. 2011 kam der, glaube ich.
Und ich bin einfach gespannt, was James Cameron jetzt als nächstes irgendwie bringt, weil ich meine, er ist jetzt nicht der grandioseste Filmemacher, aber er bringt zumindest immer irgendwie eine technische Neuerung. Ich meine, sie haben ja jetzt irgendwie geschafft, dass sie 3D unter Wasser aufgezeichnet haben und keine Ahnung was. Also wenn der kommt, ich habe schon ein bisschen Bock. Ich will zumindest einmal im Kino gesehen haben, um sagen zu können, ja, okay, gut, warten hat sich nicht gelohnt oder okay, wow.
Also ich lasse mich ja gerne überraschen, aber ich bin halt so, diese Marke ist halt nicht mehr relevant, habe ich das Gefühl. Generell habe ich eher so das Gefühl, dass Avatar Federn hat lassen müssen. Also ich finde, viele, die früher gesagt haben, so, wow, das ist das Ding, stehen dem eher so ein bisschen abfällig gegenüber oder gehen auch so mit dieser Kritik mit, die es damals ja auch von Journalisten gab. Ich saß damals im Hyatt war das so ein Presseding, wo er vorne saß und irgendein Journalist, ein Deutscher, fragte, sag mal, warum hast du denn jetzt eigentlich Pocahontas nochmal neu gemacht? Und er ist komplett ausgerastet. Diese Frage muss er wohl global immer wieder bekommen haben. Und ist ja vollkommen richtig. Ich bin mir nur nicht sicher, ne? 3D ist auch irgendwie, keiner will's mehr, weil alle irgendwie mehr bezahlen müssen, die scheiß Brille nervt. Und der beste 3D-Effekt, den ich seit Jahren im Kino hatte, war neulich bei diesem furchtbaren Monster Family 2 oder Happy Family 2. Das war richtig guter 3D-Effekt. Ansonsten ist es ja immer nur konvertierte Scheiße. Das heißt, die Leute, ich bin mir gar nicht sicher, ob das, also es wird auf jeden Fall nicht mehr so ein Erfolg.
Ich hätte jetzt auch gedacht, du sagst The Batman, ehrlicherweise.
Auf den freue ich mich auch, aber das, wie gesagt, so, weil ich glaube einfach auf diesen Avatar 2 wartet man jetzt gefühlt schon so Ewigkeiten.
Ja. Was wär's denn bei dir, Robert?
Wenn sie kommt, glaube ich, die Herr-der-Ringe-Serie. Da bin ich wahnsinnig gespannt, stimmt, weil das stimmt. Könnte nochmal, ich glaube, der Trailer zu Avatar 2 und der zur Herr-der-Ringe-Serie, ich denke, beide werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern für den meistgeklicktesten Trailer of all time.
Absolut, ja.
Ja, gut. Das denke ich mal. House of the Dragon könnte auch noch mitspielen da weit oben, aber nicht in der Größenordnung. Herr-der-Ringe und Avatar sind zwei so große.
Ja, und
ich glaube, Herr-der-Ringe ist noch, wird alle, könnte, wenn diese Serie kein Schund wird, könnte sie alles überschatten tatsächlich. Ja. Dafür hat sie diese Power im Hintergrund.
Absolut.
Ja, und was Amazon jetzt auch kosten lässt, dann, muss ich unterbrechen lassen. Er kann so gleich dran. Ich war noch nicht fertig. Was Amazon sich das kosten lässt, das lässt auf jeden Fall erahnen, dass da viel Qualität hintersteckt.
Ja, aber ich hoffe halt auch, dass sie wirklich gute Schreiber dahinter haben, weil wenn ich schon irgendwie höre, so, oh, und die Elben müssen jetzt irgendwie Sex haben und nackt sein, wo ich mir denke, macht bitte halt kein zweites Game of Thrones draus. So, weil, wie gesagt, ja, ich glaube, das wird halt auch so ein bisschen House of the Dragon, so einfach Staffel 8 Game of Thrones hat, glaube ich, so viele Fans irgendwie rausgeworfen, dass Game of Thrones es da auch so ein bisschen schwer haben wird, wieder Fuß zu fassen.
Wobei es da ja spannend ist, weil es sich ja explizit so um die letzten 2-3 Folgen dreht bei Staffel 8. Ne? Mhm. Also es geht auch bis dahin, bis was dann letztendlich mit dem Eiskönig, Nachtkönig passiert, da waren ja noch, sind ja noch alle gehypt gewesen. Und dann machen sie es.
Nee, das war schon bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, so,
da sind aber noch richtig viele Scheiße ausgerastet und gesagt, oh mein Gott, wie gut. Also das war noch auf dem Peak, wo zumindest ein Großteil der Fangemeinde noch voll dabei war und dann haben sie es komplett. Ist nicht die ganze 8. Staffel tatsächlich mistig, finde ich. Hast du die jemals gesehen?
Ja, klar.
Achso, okay. Ja.
Aber ich fand die wirklich, also auch ganz schön doof damals.
Ganz schön doof.
Ja, vor allem diesen beiden Showrunnern, deren Namen ich vergesse, den verzeiht halt die halbe Welt nicht.
Ja, ja.
Die dann rübergehen zu Netflix und das dann doch nicht machen und dann Star Wars und dann doch nicht. Und dafür haben diese Staffel verhunzt, lange Geschichte.
Das war's. Ich würde sagen, dann kommen wir zu den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben und ein bisschen auch den Serien oder Dokumentationen oder Bushido-Dokumentationen. Hast du die gesehen?
Nein.
Ich habe
den Trailer gesehen und habe schon gedacht, das ist nichts für mich.
Ja.
Hab ihn bei Shea Krömer gesehen. Die Folge mochte ich tatsächlich wieder. Ich gucke gerne Shea Krömer. Und kennt ihr das überhaupt?
Ja. Ich mag das auch David? Ganz gerne. Ja.
Klar, ja.
Und da fand ich es ganz interessant, ihn da ehrlicherweise zu sehen. Wie ist denn die Doku? Worum geht's? Was ist das ist die Idee?
Ja, na, ihr habt ja gar keine Ahnung. Ihr seid gar nicht so im Hip-Hop-Game wie ich. Weil mein Lieblingssong ist nämlich...
mich hat Flair mal gedisst.
Was?
Auf, wie heißt dieser Kanal? Rap irgendwas? Der war früher, ich glaube Flair, genau. Ich glaube, der war früher ein bisschen, der mochte mich. Der hat unter meinen Videos immer geschrieben, ja, richtig gut und cool und so. Und dann hat er...
Dann hast du alles erreicht.
Dann hat er auch noch, dann noch anderes, egal. Und dann irgendwann schicken Leute so, ja, Flair disst dich bei Rap. Irgendwas, wie das heißt, Rap am Kanal. Und dann sagt er, ja, der ist voll gekauft, ja, ich habe den früher richtig gerne geguckt, ey, konnte ich immer seine Stimme. Und jetzt habe ich mir diesen neuen Mission Impossible angeguckt, der sagt, der ist richtig super, wirklich die ganze Welt. Beim letzten Mission Impossible
Film.
Der große Actor sagt so, der ist so ein Scheiß,
einer der besten die gekauft muss. Der,
genau. Und ich so, du wirst kaum jemanden finden, der dir da zustimmen wird. Und
dass du gekauft bist, das sehe ich auch.
Genau,
so.
Aber bei dem Film war es meine frei ungekaufte Meinung.
Okay.
Dass er den genommen hat, um mir zu sagen, nee, das geht ja gar nicht, fand ich sehr, sehr witzig tatsächlich. Okay, aber zurück zu deinem, wir sind im Rap-Battle nicht drin.
Okay, dann bist du im Rap-Game schon ein bisschen drin.
Scheint eine Street-Credibility.
Also ich hatte noch kein Beef mit Flair, also da muss ich mal sagen. Also der Bushido hat sich ja eingelassen mit der Abu-Shaka-Familie, die hier in Berlin ja, glaube ich, die führende mafiöse Organisation ist. Und seit Jahren gibt es jetzt so einen Fallout, also die haben sich ja dann öffentlich getrennt, Arafat, Abu-Shaka und er. Und jetzt gab es, ich glaube vorletztes Jahr war das, der Capital Bra war das große Signing von Bushido auf Erst guter Junge, seinem Label. Und dann hat Capital Bra irgendwann gesagt auf Instagram, ich kann nicht mehr mit dem arbeiten. Ja, ich kann nicht mehr, weil der ist zur Polizei gegangen. Ja, und das ist nicht, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Streetcode, ja. Und danach war Bushido dann bei allen unten durch. Und seit 2018 folgt ihm ein Kamerateam. Und wenn ich Kamerateam meine, dann meine ich Peter Rosberg. Der ist bei der Bild, ist der Typ, der diesen ganzen Boulevardkram macht. Ein, ich würde sagen, kann ich anders sagen. Also,
das Wort habe ich ja noch nie
verliehen gehört. Alle, die bei der Bild arbeiten, sollten sich was schämen. Aber da er, glaube ich, schon nochmal insbesondere. Und der hat quasi mit Bushido nun eine hochgradig tendenziöse Dokumentation. Es nennt sich Bushidos Wahrheit.
Ist das eine, ein Film-Doku?
Das sind sechs Folgen, eine 50 Minuten, wo ich dann auch dachte so, boah, Alter, also schon nach der ersten denkst du dir, was machen die denn jetzt noch 5 Folgen lang? Aber das wird wirklich ausgelatscht bis ganz zum Ende. Und hat so Phasen, wo es ganz interessant ist, gerade in der zweiten Folge. Da geht es nämlich so ein bisschen in dieses Rap-Game, auch so ein bisschen um diese Zeit mit Flair und Agro Berlin, wo die alle so hochgekommen sind. Und da dachte ich so, boah, davon würde ich gerne mehr wissen. Stattdessen wechselt das dann aber eigentlich wieder ins Wohnzimmer von Bushido und seiner Frau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da sind zwei, wo ich wirklich dachte, die sind wirklich auch ein bisschen dumm. Also da zwei Dummen dabei zuzugucken, wie sie dumm sind und dumme Entscheidungen treffen. Und
gibt es ein Beispiel für so eine dumme Entscheidung?
Naja, zum Beispiel, also Bushido sagt die ganze Zeit, also das hat er jetzt ja nicht gewusst, dass das so kommen würde mit dem Abu Chaka. Und in der ersten Folge, das fängt an, es ist ja so gelaufen, dass der mit Agro Berlin in einem Vertrag drin war. Und dann ist er zu Arafat Abu Chaka gegangen, von dem man wusste, dass er ein gefährlicher, ne illegaler oder in so illegalen Geschäften drin ist. Und der ist dann hingegangen zu Agro Berlin und hat denen da Backpfeifen gegeben, ist reingegangen, hat denen Schellen gegeben, hat mit Gewalt dafür gesorgt, dass er aus seinem Vertrag raus ist. Und dann hat er irgendwie mit ihm, hat er woanders unterschrieben und die beiden haben dann so einen Managementvertrag unterschrieben irgendwann. Und dann dachte ich so, und dabei ist dir nicht irgendwie aufgefallen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, wenn jemand schon irgendwie dich aus dem Vertrag rausboxt, dass du vielleicht auch mal eine geboxt bekommst irgendwann, wenn du da auch raus willst. Und das sind so Sachen, die sich die ganze Zeit widersprechen. Also Bushido lebt halt so in seiner eigenen kleinen Dimension, in der, wo er auch sehr selbstgefällig ist, ja, wo alle anderen sind die Arschlöcher, die Fotzen, die Gegner, die und Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt auch gerade gesagt habe, weil ich mich nämlich aufgeregt
habe. Du hast zitiert.
Ja, aber ich habe mich während des Guckens aufgeregt, dass der so seine ganzen Weltansichten auch so in dieser Doku in den Äther blasen darf. Und da niemand gesagt hat, so, ey, das drehen wir jetzt nochmal, so, weil machen wir vielleicht nicht unbedingt. Und ich fand das ganz schön eklig dabei auch zuzugucken, weil sie die ganze Zeit immer wieder diesen Arafat Abu Chaka, der wird auch dämonisiert auf eine Art und Weise, wo ich denke, nee, also ohne den zu kennen und obwohl ich euch glaube, dass der echt kein geiler Typ ist, das kann nicht die alleinige Wahrheit sein. Und die Wahrheit liegt definitiv auch, also es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass Bushido selbst Fehler begangen hat bei dieser ganzen Sache. Es wird aber vor allen Dingen nicht darauf eingegangen, dass er mehrfach vorbestraft ist. Aktuell wieder wird ein Verfahren angestrebt wegen Brandstiftung, wofür 10 Jahre in den Knast gehen könnte. Solche Sachen werden überhaupt nicht angesprochen. Das heißt, es ist so ein Bild, was von ihm gezeichnet wird, wo er eine Opferrolle da sitzt. Es läuft dann so Musik, so la 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 la, tralala, und er sitzt am Anfang und dann guckt er so ins Nichts und denkst so, boah, geht das jetzt 6 Folgen lang so? Und es geht 6 Folgen lang so. Ne? Dann dazwischen hast du seine Frau, wo ich mir dann die ganze Zeit dachte, die Frau hat nichts anderes zu tun, als zu meckern. Und von Folge zu Folge werden ihre Lippen halt einfach größer. Und das ist irgendwie das größte Achievement, was sie dazu beiträgt. Ich glaube denen noch total, dass sie unter dieser ganzen Situation gelitten haben. Ich möchte das nicht durchmachen, aber das ist alles selbst gemacht. Ja, und dieser Bushido sitzt immer wieder da und stachelt das immer wieder an durch Disses, durch andere Sachen, die er macht. Jetzt aktuell fängt er schon wieder an, sich mit jedem in der Szene anzulegen. Und dann geht er aber hinterher zur Polizei und sagt so, alle sind böse zu mir. Bitte beschützt mich. Und ich konnte ja gar nicht anders, weil jetzt will er natürlich seinen Ruf verteidigen. Und sich das so 6 Folgen anzugucken, ist auf einer einen Seite faszinierend. Ich muss sagen, ich habe dann auch. Ich habe 5 Folgen geguckt, die 6. habe ich dann nicht mehr geschaut.
Das ist ja komisch, dass du da dann abbrichst.
Ja, na, weil irgendwann hatte ich dann auch. Also irgendwann ist dann das Glas auch voll und dann schwappte es so nur noch so über. Und ich dachte so, dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit. Aber es war schon so, dass ich auch dachte. Es ist spannend, diesem Typen dabei zuzugucken, wie er sich quasi vor der Kamera auch selbst demontiert. Und ich wüsste gerne, wie viele Fans da wieder auch sagen, weil es gab es diese Woche ja auch, ich weiß nicht, ob ihr diesen Kuchen-TV-Skandal mitbekommen habt.
Ich habe das nur auf Twitter mitbekommen. Er hat zugegeben, dass er seine Freundin geschlagen
genau,
hat.
Und
dann
genau.
Habe ich nur auf Twitter das Feedback gelesen, dass in der Vergangenheit hat er das ja immer verleumdet ja. Und sich schlecht dastehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob
lass uns gar nicht so tief darauf eingehen.
Bei einem anderen Podcast.
Genau. Und ich finde nur, Fans sind ja da auch mal so herrlich unreflektiert und lassen sich da auch so gerne irgendwie hinters Licht führen. Und das ist die perfekte Doku da. Dafür. Also wenn du wirklich Bushido-Fans seit Stunde 1 bist und unbedingt mehr davon möchtest, wie er sich selbst ins rechte Licht rückt, das ist deine Doku.
Guck dir die gerne an. Ich wusste gar nicht, dass Bild-Zeitungsjournalisten da so einseitig sein können.
Ja, die sind auch, die sind Buddies auch, die sind auch dicke Freunde und das ist alles so, ach, das ist so schäbig alles, ich weiß nicht. Also,
weißt du, was wir in der Zeit gemacht haben, wo du dir die Zeit genommen hast, Bushido hoch und runter zu gucken.
Hau raus.
Wir haben den neuen Steven Spielberg-Film geschaut.
Ist das mindestens so gut wie die Bushido-Doku?
Ich denke mal, 1 Million mal besser. Und trotzdem nicht gut.
Echt nicht?
Na, 2,5 Stunden jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, liegt ungefähr auch genauso lang, dass wir den Film gesehen haben, zurück oder 2 Stunden. Ich bin ja ein ordentlicher Musical-Fan. Ich gucke gerne Musicals, ich kann ihm viel abgewinnen. Ich glaube, David und ich sind bei diesem Genre so weit auseinander wie in keinem anderen Genre, würde ich vermuten. David, du magst das nicht. Das Spiel, was damit oft einhergeht, das oft theatralisch, theaterhafte, das ist, oder was ist denn dein letztes Musical? Ich habe das Gefühl, bei mir zum Beispiel, du hast jetzt die Evan Hansen nicht gesehen, Encanto nicht gesehen, Tick, Tick, Boom hast irgendwann ausgemacht, Hamilton nicht geschaut. Was ist denn das letzte Ding, so, was du gesehen hast?
Ich glaube, La La Land war das letzte, wo ich sagte, so auch das gefällt mir. Aber bei La La Land mochte ich. Genau, bei La La Land weiß ich noch, wie ich damals explizit sagte, die singen Gott sei Dank nicht so viel. Und wenn sie gesungen haben, dann war es wirklich gut gemacht. Aber ich bin da nie so richtig reingekommen.
Die Miserable auch nicht?
Nee, habe ich nicht mal geguckt. Also ich glaube, Moulin Rouge, ja, den fand ich aber scheiße.
Okay.
Moulin Rouge, glaube ich, von Baz Luhrmann, den fand ich mal gut damals. Aber ansonsten, also selbst bei den Disney-Filmen, das ist mir alles zu viel Gequake. Also,
Eiskönigin.
Habe ich nicht gesehen.
Du hast Frozen nicht gesehen?
Nein, nur den zweiten. Und da bin ich auch aus dem Kino gegangen.
Stimmt,
weil ich den
du
so
hast den ersten Eiskönig.
Ja, das interessiert mich alles null.
Okay, also das unterstreicht zumindest, wir sind tendenziell weit auseinander bei diesem Genre.
Genau, deswegen müssen wir uns auch bei Tick, Tick, Boom, dass ich den abbreche, das wundert dann.
Aber deswegen ganz kurz, ist es nämlich ganz gut, glaube ich, wenn Sebastian heute mal hier ist, dass wir da zumindest kurz drüber reden und nicht David lange langweilen. Aber West Side Story und Tick, Tick, Boom haben wir nämlich beides gesehen. Und ich finde, weil das auch das eine, Tick, Tick, Boom kann man auf Netflix anschauen und West Side Story startet, ich glaube am 9. Dezember, 2. Nee, 9. Dezember, glaube ich, in den, vielleicht auch später. und ist halt das große Musical, das weltbekannte Musical von Stephen Sondheim, heißt er, glaube ich.
Der kommt auch gar nicht mehr im Dezember, glaube ich, West Side Story.
Ich habe heute Morgen eine Kinovorschau gedreht, da habe ich es noch erzählt.
Ja?
Also insofern.
Also der kommt jetzt eher.
Ich dachte, der kommt gar nicht mehr.
Sing wurde verschoben, vielleicht, weil Saar schon im Titel drin ist. Hast du so
der Film mit dem Singen wurde verschoben und es muss ja von Steven Spielberg sein.
Und das große Musical, eben auf der Bühne, auf der Leinwand von Steven Spielberg, inszeniert mit Ansel Elgort unter anderem in der Hauptrolle, ist so die große Romeo und Julia-Geschichte, nur nach New York verpflanzt in die 50er Jahre und statt die Montagues und die Capulets in Verona kämpfen die Jets, die amerikanischen weißen Jungs, gegen die Sharks, die puerto-ricanische Abstammung sind und quasi als Einwanderer in dieses Land so ein bisschen von den Jets gehasst werden, wobei aber immer mehr einwandern und das im Grunde in dem Bezirk, in der Ecke in New York, wo die Jets sich befinden, quasi irgendwann mal geklärt werden muss, was ist denn hier Sache und mittendrin entsteht eine Liebe, die nicht sein darf. Na?
Genau, wir haben mittendrin Toni von den Jets und Maria von den Sharks.
Toni ist hier Ansel Elgort.
Ansel Elgort. Und genau, also Robert hat es ja schon richtig gesagt, es ist wirklich so ein bisschen Romeo und Julia, nur halt ein bisschen mehr Sozialkritik dann auch irgendwo noch ein bisschen drin. Das ist bei Spielberg jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen schärfer als in der 60er-Jahre Filmversion. Die habe ich mir am Wochenende tatsächlich nochmal angeguckt. Tendenziell mochte ich den hier, und ich weiß, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, einen Ticken mehr als die alte Verfilmung.
Warum sollte man es nicht sagen dürfen?
Weil der alte hat ja irgendwie gefühlt damals auch alle Rekorde gebrochen, hat so viele Oscar-Nominierungen bekommen wie kein Musical jemals zuvor und ist
der
ja
der Lieblingsfilm von Michael Bay.
Jetzt wirklich?
Ja. Ja.
Drittes Trivia. Ey, es läuft heute.
Ja, ja. Jeder hat was Michael Bay hat mal gesagt, dass er sich hat hauptsächlich inspirieren hat lassen auch von West Side Story, weil diese Kamerafahrten an die Tänzer, die so rangehen und dann, dass er das viel benutzt hat und in seinen Filmen, weil das ja mehr so Ballett auch
ist. Da hat er dann die Decepticons gegen die Dings draus gemacht. So. Es ging gleich um Planeten.
So.
West Side Story nur mit Transformers.
Ja.
aber ich muss sagen, ich fand, was Spielberg schön macht, finde ich, ist halt wirklich tolle Sets zu inszenieren, weil bei dem alten Film wirkt das halt wirklich alles sehr boxmäßig. So. Wir haben halt in einem Studio gedreht und das fühlt man hier bei Spielberg gar nicht. Also du bist wirklich irgendwie mittendrin und er hat auch tolle Kamerafahrten und Einstellungen und die Choreografien sind der Hammer. Ansel Elgort hat mich so ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich weiß seit Baby Driver zumindest, dass er rhythmisches Gefühl hat. Aber ich fand ihn hier so mit am schwächsten.
In Baby Driver ist er ja auch nicht von Musical-Darstellern umgeben, die es gelernt haben. Das macht natürlich einen Unterschied, ob man der Einäugige unter Blinden ist oder der Einäugige unter Zweiäugigen. So ungefähr. Und so fühlt es sich.
Schönes Beispiel, ja.
Wobei man, glaube, Blinde heute nicht mehr sagen würde. Ich möchte mich entschuldigen, aber das Sprichwort ist nun mal so.
Wie, zumindest, warum sollte man Blinder nicht mehr sagen?
Ich glaube, man sagt heute sehr beeinträchtigter.
abgetrennter.
Man sagt das heute, glaube ich, David.
Ja,
verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Verstehst du?
Ich verstehe.
Ich bin 34, muss da höhere Standards haben als ein 40-Jähriger in dieser Gesellschaft.
Ja.
Okay. So. Auf jeden Fall, fantastisch sieht es aus. Setpiece ist toll. Sieht auch aus wie auf Film gedreht. Ich habe noch nicht geguckt. Was das angeht, sowieso 50er Jahre New York, ganz ehrlich, ey, gerade wenn man auch so Filme wie Es war einmal in Amerika und so anschaut, es sind einfach tolle Zeiten. 30er, 40er, 50er New York. Klasse Look. Aber diese Geschichte, so 2,5 Stunden, sie dreht sich oft und die Choreografien sind echt auch sehr, als hätte man nochmal gesagt, ach, mach noch eine Minute länger im Kreis, drehen sich alle. Und du sagst, das ist ein bisschen viel. Dann weiß ich nicht, wenn man das, man kann ja dann immer sagen, aber so ist doch das Stück, kann man mit Cats im Grunde auch sagen. Aber für mich fehlte der...
Den habe ich zuletzt gesehen. Auch aus dem Kino raus.
Für mich fehlte aber so der richtige Zauber. Und vor allem, weil ich gerade erst einen Tag vorher Tick, Tick, Boom geschaut habe und Andrew Garfield werden sie dafür Oscar nominieren, weil das Ding von Lin-Manuel Miranda inszeniert, da steckt so viel Kraft und so viele Ideen in den Songs drin, so viel Leben, auch todtraurig, auch sozialkritischer. Ne? 90er Jahre, Homosexualität, HIV, alles Themen in Tick, Tick, Boom, die richtig tief reingehen, wahre Geschichte dann auch noch. Und wenn du natürlich so zwei Qualitäten siehst, sieht man, dass Spielberg einfach jemand Gutes ist, der aus so einem großen Blockbuster-Stoff immer auch so eine filmische Faszination in der Bildsprache rausarbeiten kann. In der Geschichte selbst, finde ich, gelingt es ihm hier nicht, weil er zu sehr gebunden ist an was schon existiert. Und bei Tick, Tick, Boom, ey, da nimmt dich diese Geschichte auf eine immer dunklere und ergreifendere Reise mit, wo ich das Gefühl hatte, ja krass, also dass das auch auf einer Streaming-Plattform landet, wo wir gerne auch über Netflix meckern, das hat mich schon ziemlich umgehauen tatsächlich. Deswegen wollte ich die beiden gleich mal zusammen hier nennen.
Nee, absolut richtig. Also Tick, Tick, Boom, ich musste mich so ein bisschen reinfinden, weil es springt ja auch so hin und her zwischen dieser Solo-Performance, die er da macht und dann wieder zurück in sein wahres Leben. Aber je mehr ich halt geguckt habe, desto mehr hat es mich dann irgendwo doch gecatcht, gerade auch, weil die Songs sind ja fantastisch.
Super, ja.
Also da muss ich mir dann tatsächlich auch zwischendurch die Untertitel anmachen, weil ich wirklich Angst hatte, irgendwie eine Nuance zu verpassen oder so. Und Andrew Garfield spielt sich hier gefühlt ja auch die Seele aus dem Leib. Und ich habe dann im Nachhinein auch die ganze Story von John Marston, heißt er so? Ich glaube,
also John Marston war, glaube ich, Red Dead Redemption.
Nee,
aber
Johnson.
Wie hieß er denn? Jonathan Larson. Auf jeden Fall der gute Schöpfer vom Musical Rent.
Ja.
Und der ist hier mit 35 gestorben, weil er irgend so einen Herzfehler hatte, den, wenn man...
Aneurysma.
Ja, wenn man es gewusst hätte, hätte man ihn retten. Und ich finde, was ich bei diesem Film schön finde, ist, wie man so...
Dass jetzt alle vielleicht gespoilert fühlen.
Dass
so
man
im Nachklapp.
Dass man so einen Künstler in seinen Selbstzweifeln zeigt, aber dass der Künstler das quasi selbst geschrieben hat. Weil er hat ja dieses Stück Tick, Tick, Boom damals tatsächlich auch aufgeführt. Und was dir das so für Einblicke auch so in seine Denke gibt, wie er dann auf einmal anfängt, über die banalsten Sachen irgendwie Musik zu machen, ist fantastisch.
Der Film hat einfach so krasse Statements, auch weil er arbeitet ja immer in einem Diner und du hast dann so diese Nebensätze über das Älterwerden und er hat die ganze Zeit Angst, weil der Film spielt so ab 6-7 Tage, bevor er 30 wird. Er sagt so, mit 30 ist so der Punkt vorher, warst du ein Kellner, warst du ein Komponist, der in einem Diner kellnert. Ab 30 bist du ein Kellner mit einem Hobby.
Ja.
Und das ist, ey, da ist echt so viel drin, auch immer so in diesen kleinen Nebensätzen, weil du gerade sagst, Andrew Garfield und sich die Seele aus dem Leib spielen. Ich bin gespannt, wie so alle, die jetzt so große Marvel-Fanboy und Girls geworden sind, wie die darauf klarkommen, wenn sie auf einmal schauspielerisch viel stärkere, eventuell Tobey Maguire und Andrew Garfield in gleichen Figuren sehen werden. Weil ich glaube, Tom Holland wird in dem No Way Home alt aussehen, wenn die wirklich auftauchen als Spider-Mans.
Das glaube ich.
Das fände ich so spannend.
Also A, bin ich tatsächlich sogar noch ein bisschen am Zweifeln, ob die tatsächlich auftauchen.
Ich auch.
Wenn ich natürlich so in deiner Trailer-Analyse, du hast vollkommen recht, die springen da alle in irgendwelche Richtungen, wo sie nicht hingehören oder wo Leute fehlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ein bisschen das Wasser abgraben würden, sondern die werden wahrscheinlich mal reinkommen. Dann gibt es den großen Reveal, wo alle dann klatschen, dass da großes Schauspiel passiert oder dass die vielleicht sogar Sterbesequenzen bekommen.
Ja, der neue Spider-Man,
also sollte Andrew Garfield nochmal Emma Stone sehen in dem Film, dann ist sofort, dann bin ich, das war mein Lieblings-Spider-Man.
Der Film ist ja 2,5 Stunden lang irgendwie oder so. Also ich habe so das Gefühl, dass die erste halbe Stunde ist das, was wir im Trailer gesehen haben und danach wird es wahrscheinlich noch irgendwas anderes geben.
Also Tick, Tick, Boom war bei mir so ein, ich will eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich habe das Gefühl, ich bin einfach der grumpige Gegenpart, der damit einfach nichts anfangen kann. Ich mochte bei Tick, Tick, Boom das Acting sehr von Andrew Garfield, aber es ist mir zu sehr Bühne. Ich mochte, also alle Figuren spielen so drüber, dass ich dieses, ne, es spricht der echte Situation aus dem Leben an. Diese echten Situationen kann ich aber nicht nachempfinden, weil alle Figuren halt spielen, als würden sie spielen. Und das ist gar nicht meins. Es ist im Theater nicht meins, es ist in Musicals nicht meins. Weil alle,
Opern?
Bei jedem, das verstehe ich nichts, was soll ich da? Ich war jetzt, letzte Woche war ich im Die Schöne und das Beast Musical, wird hier im Admiralspalast aufgeführt. Da spielen nur Musical-Darsteller mit gebrochenem Deutsch und du verstehst, wenn sie singen, gar nicht, was sie singen. Weil die Hälfte ist so halb russisch mit so einem super starken Akzent. Und wenn sie denn dann singen und wir hatten ein kleines Kind dabei und dieses Kind saß halt da mit einem riesigen Fragezeichen, selbst ich mit einem riesigen Fragezeichen und was soll das dann? Und in der Oper habe ich auch schon mal gesessen, Othello oder Hamlet oder so und es war wirklich unerträglich, bin in der Pause nach Hause gegangen, auch bei solchen Situationen.
Aber warst du mal in einer richtig großen Musicalbühne, also warst du mal auf dem Broadway oder in London?
Nee.
Also die Qualität, ich habe ja als einziges Les Miserables am Broadway gesehen, aber die Qualität ist nicht zu vergleichen.
Das höre ich auch immer wieder.
Und ich glaube, also wenn es einmal eine Chance gibt, dass für dich nochmal Zugang finden kannst dazu, dann wenn du mal so eine große Bühne, London oder Broadway, die Chance bekommst, was
Großes. Also ich habe nur ein Musical gesehen, was mich total abgeholt hat auf der Bühne und das war das Icke und Er Musical.
Die beiden aus Spandau?
Ja, genau. Die haben ein Musical gemacht, Icke und Er. Es war, glaube ich, nur 2 Tage eine Aufführung oder so, aber das war der Hammer, war super schön. Aber das, ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Und hier war es halt genauso, weil ich das nicht nachempfinde. Ich habe immer das Gefühl, jeder will jeden Moment in irgendeinen Song ausbrechen. Alles nur, das geht schon immer fast los und ich denke immer, oh, bitte nicht. Und wenn es dann passiert, ist es wie bei Disney, man möchte skippen. Die Songs, und da gebe ich dir vollkommen recht, die sind gut, aber ne, weil sie so in diesen Film eingekoppelt sind und alle immer tanzen, ob sie jetzt Eier wenden oder halt zum Steuerberater gehen, nee, das ist für mich Zeitverschwendung. Deswegen hat nicht funktioniert. Und ich glaube euch, also wenn, ist eine gute Entscheidung für mich gewesen, dann offenbar, dass ich West Side Story nicht gesehen habe. Wobei ich mich frage, was ist denn jetzt so, merkt man Steven Spielberg? Ihr sagt ja klar die Sets und klar besondere Bildsprache. Aber ist das ein Ding, wo man durch Spielberg-Oeuvre geht und dann sagt so, ja?
Ich finde ehrlich gesagt schon. Ich finde, der kreiert immer schon Bilder, auch mit seiner Lichtsetzung, die immer so einen märchenhaften Charakter mit sich bringen. Und ich finde das, ich gucke und dachte dabei, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie, es fühlt sich nach ihm an. Es fühlt sich nach so einem was Kindlichem und diese Stadt und diese Sets zu feiern und trotzdem dann wieder diesen ernsteren Themen, die durchschwingen, schon mit an. Wobei, ich finde jetzt auch seine Handschrift, die ist ja schon so durch die Filme und Genre in den letzten Jahrzehnten auch immer mal wieder so ein bisschen gewandert. Da ist eine ganze Menge dabei. Also so wie früher, so da hast du dann Weiße Hai und Jurassic Park und du warst so DT und du warst so klar so, okay, Science Fiction, Monsterwesen, das scheint es zu sein. Ist ja dann irgendwann nicht mehr gewesen. Deswegen, es wirkt eher wie jemand Reifes, der sich eine Geschichte annimmt, die er, glaube ich, mag. So wirkt das für mich.
Ja, ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Er hat sich ja mittlerweile in vielen anderen Genres aufgehalten, weil ich muss tatsächlich sagen, so richtig der Spielberg-Flair ist bei mir tatsächlich nicht so durchgekommen. Was wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass es jetzt halt dieses Musical schon gibt, die Story ist halt schon vorgefertigt. Wenn du da jetzt auch nur einen Song rauslassen würdest oder irgendwie was kürzen würdest, würden die Fans wahrscheinlich aufschreien.
Ja.
Und deswegen war für mich jetzt nicht unbedingt so krass Spielberg-mäßig, wie man es vielleicht gerne hätte.
Gibt's denn das noch? Also hat man diesen Spielberg, aber ich meine, er macht ja jetzt so Sachen wie die Verlegerin, Bridge of Spice zum Beispiel war auch schon so ein Film, das hätte jeder drehen können.
Was ist diese Nähe zu den... Er hat eine ganz eigene Art, finde ich, an seine Figuren, an seine Hauptfiguren ranzutreten. So geht es mir. Zum Beispiel, wenn du jetzt die Verlegerin sagst oder an Ready Player One. Das sind ja zum Beispiel... Wie weit
gut, aber der hat ja wirklich den Spielberg-Vibe.
Den hätte ich auch noch erwähnt.
Alles. Ja, aber wegen der großen Verpackung und allem. Das ist Spielbergig. Aber diesen Blick an seine Hauptfiguren ranzutreten und immer so deren Wünsche und Hoffnungen und deren Verlangen, aber auch was dem im Weg steht, diesen Blick an seine Hauptfiguren zu richten. So auch in Soldat James Ryan, als er als Matt Damon von seinen Brüdern erzählt. Er hat immer wieder diese Sequenzen oder die Frage da bei Soldat James Ryan, wer ist denn eigentlich, was ist der Beruf von Tom Hanks, wo die ganzen anderen Soldaten darauf wetten? Oder in Schindlers Liste. Es gibt immer so diese kleinen Nebenwinkel, wo du immer als Zuschauer merkst, du lernst was über die Figuren, ohne zu viel zu wissen. Ich finde, er hat immer so eine eigene, wie so ein Nebel, den er rund um seine Hauptfiguren erzeugt. Das ist für mich, du kannst den Kopf schütteln, wie du willst.
Das ist doch Figurenzeichnung, deshalb macht jeder gute Regisseur
Film. Ja, klar ist das Figurenzeichnung und klar. Aber ich finde, Spielberg hat quasi, schafft immer so einen Radius um Figuren, wo ich merke, das ist für mich Spielbergig. Aha. Der macht weder einen zu großen Bogen, noch klebt er zu nah dran.
Was ist der Radius in
David,
die ich mich jetzt hier Königreich des Kristallschädels oder wie der hieß? Wo ist da der Radius da?
Was gut, für ein Film?
Es wird,
was
es wird, wie wird hieß immer, der? Achso. Es wird immer Beispiele, gibt's,
Entschuldigung,
es wird fast ja in jeder Filmografie eines jeden Filmschaffenden auch Beispiele geben, die dem entgegenstehen.
Da haben wir uns meinen Film fürs nächste Jahr, über den ich mich sehr freue, Indiana Jones 5. Nee, tatsächlich nicht.
Boah. Lass mir eine Frage stellen, ich habe geantwortet.
Wollen wir noch über Power of the God reden? Of the Dog meine ich, Entschuldigung.
Sebastian hat den Film nicht gesehen.
Aber redet ruhig drüber, weil er interessiert mich tatsächlich. Okay. Und von daher finde ich es gut, von euch beiden zu hören. Sollte ich ihn gucken oder nicht?
Du wolltest meine Schwiegeroma noch loben im Podcast.
Achso, liebe Schwiegeroma von Robert. Du hast heute folgende Sprachnachricht
zu ihrem
geschickt.
Geburtstag.
Ach, die hat heute Geburtstag.
Ja, wir sind jetzt gleich bei ihrem Geburtstag und wir verspäten uns wegen des Podcasts immer mehr und immer mehr.
Ey, also dann erstmal, liebe Schwiegeroma von Robert, alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
Auch von mir, ja.
Auch ne, von Sebastian. Es gab folgende Nachricht, weil wir sind ja zu spät, ihr seid zu spät. Und es war jetzt nicht klar, müssen wir die Folge verschieben. Und die Oma schrieb, du bist da, wenn du da bist. Ich freue mich und wir gehen nicht weg. Und das ist so schön. Danke, liebe Oma, liebe Schwiegeroma. Du hast diesen Podcast heute gerettet.
Ich sag immer Schwoma, ich mache die Sachen dann zusammen. Schwonkel, Schwoma, die ganze Familie meiner Frau immer mit Schw und dann kommt der eigentliche Titel.
Hast du noch einen Film gesehen, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht besprochen haben in der letzten Woche?
Ich weiß nicht, habt ihr über House of Gucci schon gesprochen?
Nee.
Oh, House of Gucci ist viel, hat David nicht gesehen, tatsächlich.
Wollt ihr da mal drüber sprechen? Das würde mich interessieren.
Ja, ja, House of Gucci können wir sehr gerne machen. Der neue Ridley Scott-Film, der jetzt quasi monatsweise gefühlt wird, genau, veröffentlicht. Weil Last Duel ist noch nicht lange her und jetzt der neue House of Gucci. Gab ja einen großen, sagen wir, worum es geht. Ich weiß nicht, ob alle wissen, dass, was für ein
ich
hab's Fall.
Ich habe es doch hier schon mal gespoilert. Achso, ja.
Okay, es geht um einen Mordfall in der Gucci-Familie. Maurizio Gucci wurde erschossen. Und man blickt in House of Gucci auf die Geschichte dieses Mannes erstmal zurück, als er noch Jurastudent war. Sein Vater, großer Modeschöpfer, sein Onkel, der Gucci zu einem weltweiten Imperium aufbaut und als er Patrizia Reggiani kennenlernt auf einer Kostümparty. Und die beiden sich so annähern und dass dieser Liebe mehr wird, fast so ein bisschen Westside-Story-mäßig. Mhm. Die Familie der Guccis wollen das aber nicht. Mhm. So eine Aussätzige, so eine von einem Transportunternehmer, das ist uns zu, naja, man würde fast sagen, zu nieder. Mhm. Das ist uns zu billig. Das wollen wir nicht. Die will bestimmt bloß dein Geld. Und das bahnt sich auch alles sehr süß an. Und irgendwann, ein sehr stylischer Film erstmal, also wirklich. Und Adam Driver hat immer eine Präsenz, wo ich sagen muss, geiler Typ und bleibt auch ein geiler Typ. Und alle rund um Adam Driver drehen aber ziemlich frei. Allem voran Jared Leto, den du nicht erkennst, der wirklich völlig ausdreht. Du musst dir vorstellen, er spielt einen Cousin von ihm, der sagt, ich habe ganz eigene Visionen. Aber so Visionen, wo sein eigener Onkel ihm sagt, ich mag dich sehr. Und weil ich dich so mag, sage ich dir jetzt, du bist scheiße. So ungefähr. Es gibt eine geniale Szene, die das als Krux hat. Und dieser Film ist immer wieder von den einzelnen Szenen eigentlich sehr elektrisierend und magnetisch, aber ich fand, in seiner Gesamtschau gibt es ganz wichtige Punkte für die Hauptfiguren, warum zum Beispiel ein Maurizio sich entwickelt, wie er entwickelt, oder eine Patrizia, die nicht funktionieren, wo die für mich die Key-Momente, wo man sieht, hier kippt gerade was, hier wandelt sich was, da kommen Motive her. Es entstehen Handlungsweisen, deren Motive nicht aufgegriffen werden. Das, obwohl sich Ridley Scott 2,5 Stunden Zeit lässt für den Film und sie dann viel zu sehr an sowas wie Selma Hayek verschwendet, aus meiner Sicht. Und für völlig wirre Szenen ringsherum.
Warum ist die denn in jedem Film?
Aber großartig, Al Pacino, finde ich, nimmt jede Szene, die er hat, sagst du dir, ey.
Aber wie ist Jared Leto? Also wie fandst du den? Weil ich habe jetzt alles gelesen aus den USA. Super, Oscar-verdächtig und auch Leute, also sagen, geht gar nicht.
Ich glaube, du musst an House of Gucci wirklich rangehen und die sagen, es ist so eine große Blockbuster-Seifenoper fürs Kino.
Ah, okay.
Und du darfst das auch alles nicht zu ernst nehmen, weil, wie Robert schon richtig gesagt hat, ich glaube, der Einzige, der wirklich normal in diesem Film ist, ist halt Adam Driver. Mhm. Und alle anderen haben ihm nicht gesagt, du, wir machen aber hier Zirkus.
Unser Ding.
Also okay. Jared Leto spielt ja auch so einen weinerlichen, von Selbstzweifeln zerfressenen Künstler, der nicht verstanden wird. Und was ich ja auch gut, und Al Pacino spielt seinen Vater, der auch immer sagt, ja, also mein Sohn ist ein Idiot. Aber er ist mein Idiot. Und auch Al Pacino dreht komplett frei. Lady Gaga, unglaublich fantastisch. Die dreht aber auch irgendwie so komplett frei. Und es ist einfach ein sehr, sehr schräger Film. Und ich gebe auch Robert recht, dieser Film versucht halt so 20 Jahre Geschichte von des Hauses Gucci in einen Film zu packen. Und du hast oftmals so Momente, wo du dich fragst, Moment, wie ist das denn jetzt gekommen? Also du merkst so, dass bestimmte Charakterentscheidungen, da fehlt irgendwie was, um dir Kontext zu erklären, warum er jetzt auf einmal so ist, wie er handelt oder warum sie handelt, wie sie handelt. Und das fand ich halt irgendwann auch so ein bisschen schade, aber gerade so Lady Gaga war für mich tatsächlich so der Kitt, der das alles irgendwo auch gut zusammenhält. Und sie verschwindet aber so ein bisschen, so ein paar Szenen in dem letzten Drittel aus diesem Film. Und dann kommt halt Selma Hayek und ja, da steckt cooles. Vielleicht hätte man das als Serie machen müssen. Mit den Schauspielern so eine 10-teilige Miniserie wäre vielleicht cool.
Ja, ne, weil, also das kann ich mir gut vorstellen, weil Gucci selbst als Marke wäre schon 3 Folgen wert. Dann die Familiengeschichte, bestimmt, ne, jede einzelne Figur hätte genügend Raum. Und dann wollen sie aber eigentlich über den Mord erzählen, ne, wenn ich das recht, also wie es dazu kam und so.
Willst du noch ein Filmtrivia dazu wissen?
Hau raus.
Selma Hayek ist, mit dem man verheiratet, der CEO des Konzerns ist, der Gucci gekauft hat. dem heutzutage Gucci gehört.
Okay. Gucci und die Gucci-Erben haben sich jetzt gerade, habe ich vorhin noch gelesen, bevor wir ins Kino gegangen sind, fangen jetzt an, gegen diesen Film Sturm zu laufen, weil natürlich die Patrizia, die ja als schwarze Witwe damals in den Medien irgendwie thematisiert wurde, wird von Ridley Scott sehr wohlwollend behandelt.
Ah, okay.
Also du hast sehr häufig Mitleid mit ihr, weil diese Geschichte wird halt wirklich so aufgebaut, dass sie ihn wirklich inständig liebt. Und ich hatte, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, sie wird uns jetzt so als sehr manipulative Frau gezeigt. Ist sie zu einem gewissen Grad auch, aber nicht so krass, wie ich gedacht hätte, so dass man jetzt wirklich sagt, boah, ist das ein Biest.
Ja, wahrscheinlich, damit sie einen Protagonisten haben, so, denn wenn Adam Driver...
Adam Driver ist eigentlich eher der Protagonist. Ja? Eigentlich bleibt man auf der Seite, aber das ist aber auch der Punkt, weswegen ich sage, dass irgendwann die Handlungen von Figuren im Film nicht nachvollziehbar werden, weil du die Motive nicht verstehst. Mhm. Weil Ridley Scott das irgendwie so verdeckt, wie du es gerade sagst. Ich wollte noch auf deine Jared Leto-Frage, wie der sich anfühlt. Der kam mir vor, wenn du Flipper spielst, gibt es doch immer so die Seitensachen, wo du so spielst und die Kugel kommt runter und du bist in deinem Rhythmus. Und irgendwann ballerst du die Kugel ja immer zwischen diese Dinger und das macht 3 Sekunden ding, 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 ding. Das ist Jared Leto. Oh, nein, ungefähr. Ich wollte, was The Power of Dog angeht, wollen wir nicht mal den Leuten auch die Chance lassen, weil der startet ja ab gestern auf Netflix, dass die Leute mal eine Woche den gucken können und dann reden wir nächste Woche drüber?
Du willst zu deiner Oma, zu deiner Schwoma, okay.
Ich habe sehr nett versucht, das ein bisschen zu umreißen. Und ich wollte natürlich Sebastian auch erstens an der Stelle danken. Es ist super angenehm mit dir hier im Podcast.
Ja.
Sodass ich auch
mich
freuen würde, dass kommst du gerne mal wieder.
Ich komme, beim nächsten Mal komme ich aber nicht mit dem Auto und dann bin ich pünktlich. Ja, weil ich, also es tut mir auch wirklich sehr leid, dass wir wegen mir so spät angefangen haben.
Nein,
weil, nein, ich hasse nichts mehr als Unpünktlichkeit. Also ich bin normalerweise
wir haben ja nicht wegen dir zu spät. Also
ja, du, die Folge ist trotzdem 1 Stunde 5 lang. Ich hätte auch unter normalen Umständen gesagt, wollen wir langsam mal Richtung Ende gehen.
Ich würde sagen, allerspätestens zu Doctor Strange 2 möchte ich dich gerne hier wieder mit.
Und ich finde auch, Sebastian, wir wollen dir auch noch ein bisschen empfehlen. Du hast bei Filmstarts einen eigenen Podcast, der heißt aber wie?
Leinwandliebe.
Leinwandliebe. Leinwandliebe. Den ja, machst du allein, oder?
Ich bin quasi der Moderator und hole mir halt immer Gäste aus der Redaktion, also unsere ganzen Redakteure, die ja auch schwer Ahnung haben von Filmen und Serien, obwohl wir reden kaum eigentlich über Serien. Wir reden halt immer einmal die Woche über den Film der Woche.
Arbeitet aber Christoph Petersen noch bei euch?
Christoph Petersen ist noch bei uns.
Aber den kennt ihr, der macht das jetzt auch seit 9000 Jahren oder so.
Dem Motto, ja.
Da würde ich dir gleich zwei Kolleginnen, ich hatte letztes Jahr noch seriös gemacht, das Serienquartett, das war eine Sendung im Fernsehen. Und die Hanna Huge von Serienjunkies, weiß nicht, was du kennst.
Die war tatsächlich, mit ihr haben wir tatsächlich den Podcast gemacht zu Last Boy Scout. Als Corona die Kinos dicht gemacht hatte, mussten wir halt irgendwie über Klassiker sprechen. Und Hanna war tatsächlich dabei und hat mit uns Last Boy Scout abgefeiert. Ein
Macho-Film wie Last Boy Scout.
Ja, fand ich super. Ja, das ist cool. Aber sie finden ihn genauso klasse. Also.
Oder auch Emily Toomey wollte ich dir auch noch.
Ja,
ist auch
okay,
noch ganz,
cool.
Ganz große, falls du jemanden zum Serienreden brauchst. Und man kann dich dann auf dem Filmstarts YouTube-Kanal anschauen und deine ganzen Meinungen, Theorien, Trailer-Analysen, alles, was dazu gehört, Q&As.
Genau, muss ich wieder aufnehmen. Es ist so ein bisschen durch meinen Urlaub irgendwann mal schleifen gegangen, aber sie kommen auch wieder, ja.
Das ist ja hier quasi ein Q&A heute gewesen.
Genau, ja.
So ein bisschen.
Deswegen an der Stelle vielen Dank.
Ich habe zu danken. Es war sehr schön, bei euch zu sein
hier. Ist das okay für dich, David? Wenn wir Richtung Ende gehen, dann wirst du mir dann wo waren die Top 5? Power of the Dog, wollte ich drüber reden?
Ja. Okay. Werde ich machen. Kannst du dich
drauf einstellen. Nächste Woche drüber. Trotzdem noch eine inhaltliche Frage habe ich an dich, David. Nächste Woche haben wir die 45. Folge und wir haben immer gesagt, alle 15 Folgen wollen wir die Fragen der Zuschauer beantworten. Rufen wir dazu auf? Oder?
Ich frage mich jetzt gerade, ob nächste Woche
noch Fragen existieren? Nee,
ob nicht nächste Woche relativ viele Filme kommen. Wir gucken diese Woche, Licorice Pizza kommt. Der neue Paul.
Stimmt, am Freitag, ja.
Genau, dann kommt es. Ich glaube, wird nicht Spencer gezeigt.
Spencer, aber den gucke ich nicht jetzt, den gucke ich erst später.
Den gucke ich auch auf dem Film-Festival.
Und wir dürfen über den neuen Kingsman, glaube ich, noch nicht reden nächste Woche.
Ach so, stimmt.
Also, ich weiß nicht, welche Filme du meinst, ehrlich gesagt.
Ja, frage ich mich auch gerade. Gut, nee, ich habe das Gefühl, gerade werde ich erdrückt von Presseverführungseinladungen.
Ja, weil aber wenn man das mal so ein bisschen aussieht und dann wirklich guckt, was mit Embargos uns übrig bleibt.
Ja, lass es uns machen, weil dann in der Woche darauf kommt, glaube ich, schon Spider-Man.
Nächste Woche, wie wäre es, wenn wir ein paar Zuschauerfragen beantworten und vielleicht über ein paar Weihnachtsfilme mal reden, weil dann haben wir schon den zweiten Advent und so.
Oh, Kotz, ich habe gar keinen Bock, über Weihnachtsfilme zu reden.
Okay, gut, dann machen wir.
Naja, weil das,
Leute, dann frag doch einfach den Fragen, was ist Davids Lieblings-Weihnachtsfilm? Es geht um deinen. Du hast doch vielleicht eine ganz eigene verschrobene Sichtweise.
Liefelwappen, Ende.
So, na gut. So, siehst
It's a wonderful life.
Sebastian, jetzt spürst du, wie die eigentliche Stimmung bei uns immer ist, ne?
Ja.
Okay, vielen, vielen Dank. Dann danke fürs Reinhören.
Bis dann.
Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K. Mhm. Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn ein Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert, probiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr 2 von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich 2 Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.